Einen schönen guten Abend Ihnen zu Hause, schönen guten Abend auch hier in der Runde. Hier sitzen zwei Historiker, ich versuche mich jetzt auch historisch, nämlich heute auf den Tag genau vor 200 Jahren. Da ist die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven, die Europahymne, uraufgeführt worden hier in Wien. Ludwig van Beethoven hat damals selbst dirigiert, obwohl er schon schwerhörig war. Also ein sehr früher Fall von geht nicht, gibt's nicht. Das ist ein kleines Pomotscherl und damit herzlich willkommen bei Wild umstritten. Gibt's nicht, das denken sich auch sehr viele Menschen anlässlich der Gaza-Proteste jetzt auch aktuell am Unicampus in Wien. Darf's gar nicht geben, meinen einige, wenn es um Österreich als NATO-Mitglied geht. Da gibt es nämlich eine bislang zumindest unbekannte Annäherung zwischen Österreich und der NATO. Und braucht's nicht, sagen die, die meinen, dass 1.000 Euro Vollzeitbonus völlig unnötig wäre. Das besprechen wir mit Barbara Todt, Historikerin, Falter-Journalistin, Buchautorin. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Dann freue ich mich über Daniel Kapp, PR- und Kommunikationsexperte, seinerzeit auch Pressesprecher gleich mehrerer ÖVP-Minister. Schön, dass Sie da sind, Herr Kapp.
Danke für die Einladung.
Und ich freue mich sehr über und auf Harald Walser, ehemaliger Grünen Nationalabgeordneter, Spitzenkandidat auch für die Grünen damals, ebenfalls Historiker und auch Buchautor. Schön, dass Sie da sind.
Genau.
Unser erstes Thema jetzt also quasi auch Wien. Montagnachmittag bauen am Unicampus in Wien rund 100 Studierende und Aktivisten ein Gaza-Protestcamp auf. Das alles erinnert ein wenig an die Uni-Besetzung in den USA. Auch die Forderungen sind da sehr, sehr ähnlich. Israel betreibe Völkermord, heißt es dort. Es bräuchte eine neue Intifada. Das wäre ein Palästinenseraufstand. Frau Todt, mittlerweile sollen es nur noch 40 Protestierende dort sein, aber sind solche Besetzungen, solche Forderungen überhaupt zulässig?
Zulässig auf jeden Fall, aber sie bringen uns halt nichts viel weiter in einer Debatte, die zu führen ist, weil es halt einfach sehr radikale Randmeinungen da vertreten werden. Vielleicht zum Kontrast, gestern hat eine Kollegin von mir vom Falter, die Frau Tessa Schiskowitz, Wiener Vorlesungen im Rathaus moderiert. Und da waren anwesend eine Jüdin und eine Palästinenserin, beides engagiert in der Mütter- und Frauenbewegung. Da waren 400 Leute, die diesen beiden klugen Frauen zugehört haben. Also vielleicht, um die Relationen auch zurechtzurücken. Auch das gibt es und ich glaube, das ist der bessere Weg, als so ein Camp zu eröffnen. Aber natürlich legitim.
Also, Herr Kapp, das ist legitim, dass ich da jetzt quasi eine Intifada fordere, davon spreche, dass Israel Völkermord betreiben würde?
Ich glaube nicht, dass die Frau Todt gemeint hat, dass das legitim ist. Protest ist durchaus legitim gegen alles und jedes. Da sind wir in der Demokratie und müssen das, auch wenn es nicht unsere Meinung repräsentiert, leidlich ertragen. Was nicht legitim ist, und ich denke, da sind wir uns einer Meinung, ist der Aufruf zu Völkermord, der mit dem Ausdruck from the river to the sea, mit der Forderung nach einer Intifada, einer weiteren Intifada, die zwangsläufig die Tötung von Jüdinnen und Juden bedeutet, von Israelis bedeutet, das ist nicht legitim. Und diese Besetzung jetzt der Uni Wien ist ja infolge dieser amerikanischen Entwicklung, wo du es an UCLA, wo du es beim Columbia und anderen Universitäten hast. Das ist ja alles so spontan wie die Reichspogromnacht. Mein deutlicher Eindruck, und es gibt ja auch immer mehr Hinweise darauf, ist, dass diese Dinge orchestriert, vorbereitet sind als PR-Tangente zu den terroristischen Maßnahmen der Hamas. Das ist nach dem 7. Oktober losgegangen. Das ist nicht spontan, das ist orchestriert. Es gibt nach meiner Einschätzung Zellen, die das betreiben. Und es gibt nützliche Idioten, diesen Protest-Klamauk-Zirkus, der von den Klimaklebern dann bis in die Intifada-Demos hineingeht, die sich in den Dienst dieses letztlich terroristischen Anliegens stellen.
Ja, aber ist das vorstellbar?
Das ist nicht legitim.
Das ist hier, wie Sie sagen, Zellen gibt, die das organisieren und dann fallen hier offensichtlich ein paar womöglich wohlmeinende junge Menschen drauf rein. Ist das für Sie vorstellbar?
Also mir scheint das ein bisschen weit hergeholt, wenn ich ehrlich bin und Sie interpretiere. Solange es keine Belege gibt dafür, sondern das eine reine Mutmaßung ist, scheint mir, sollte man davon Abstand nehmen. Ich halte auch diesen Protest für legitim. Ich halte es eigentlich auch für notwendig.
Verzeihung, dass ich klar habe und verstehe. Die Aufforderung nach einer weiteren Intifada halten Sie für legitim? Nein. Oder den Protest, überhaupt ein Protest.
Der Protest, insgesamt halte ich für legitim. Ja. Ich muss auch dazu sagen, glaubwürdig wären solche Proteste vor allem dann, wenn man dieses grässliche Massaker vom 7. Oktober als erstes nennen würde, sich davon distanzieren würde, seine Solidarität mit den Geiseln kundtun würde.
Darf ich da ganz kurz einschieben? Es waren Puls 24 Kolleginnen und Kollegen vor Ort, beziehungsweise auch andere Journalistinnen und Journalisten, und die haben gefragt, wie kommentieren Sie diese Terroranschläge? Und da haben diese Aktivisten ja eigentlich nichts gesagt.
Eben.
Das wollte ich nur dazu sagen.
Und da scheint mir das eigentlich Problematische zu sein. Also wie gesagt, Protest ist okay. Ich würde auch meinen, auch ein Land wie Österreich wäre durchaus gut beraten, da nicht einfach die Position Israels zu vertreten, sondern gute Freunde müssen auch in der Lage sein, sich diesbezüglich die Meinung zu sagen und zu sagen, wenn irgendetwas falsch läuft. Und momentan in Gaza läuft einiges falsch. Aber ganz klar, Österreich hat Solidarität mit Israel zu üben, aus vielerlei Gründen. Und Proteste gegen das Vorgehen sind, wie wir schon jetzt eigentlich alle drei gesagt haben, legitim. Ich würde es dazu sagen, sogar notwendig.
Darf ich dort einhaken?
Natürlich.
Das Thema Nahost und Gaza ist ein Minenfeld und die Herausforderung ist, sich da besonders gut auszukennen, wenn man Kritik übt. Was diese Proteste als antisemitisch aus meiner Sicht qualifiziert, ist, dass diese Proteste nicht entstehen, wenn in Syrien Hunderttausende umgebracht werden, wenn im Irak Hunderttausende umgebracht werden, wenn im Sudan Hunderttausende umgebracht werden. Dann interessiert das Schicksal dieser Menschen niemanden. Spielen Juden dabei eine Rolle? Dann tauchen die Proteste auf. Und das ist, wenn dieser Qualitätsunterschied eine Rolle spielt, schon bemerkenswert und bringt diese Sache in den Rand des Antisemitismus, wenn nicht sogar über die Grenze. Der zweite Punkt ist, Österreich übernimmt bei weitem nicht bedingungslos die Position der israelischen Regierung. Es gibt dort mitunter auch sehr kritische Dialoge. Aber das Einzige, was in Gaza aus meiner Sicht wirklich schiefläuft, ist, dass dort eine Terrororganisation bis heute 133 Zivilisten als Geiseln hält, diese nicht freigibt, die ihre eigenen Frauen und Kinder als Schutzschilder benutzen, in UNO-Einrichtungen, unter Schulen, unter Krankenhäusern sich verschanzen, damit gegen die Hager Landkriegskonvention verstoßen und Kriegsverbrechen begehen. Israel geht mit äußerster, sofern man das in einem Krieg sagen kann, und es ist und es bleibt ein Krieg, Vorsicht vor, mit dem höchsten Bemühen, zivile Opfer zu vermeiden. Aber am Ende des Tages ist ein Krieg. Und dass dieser Protest nicht entsteht gegen Russland in der Ukraine, dass dieser Protest in dieser Form nicht entsteht, ich habe die anderen Staaten aufgezählt, bringt eine andere Dimension hinein. Und dort beginne ich, die Legitimität dieser Proteste in Frage zu stellen.
Frau Todt?
Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Vorwurf des Antisemitismus. Also Sie haben es jetzt eh vorsichtig formuliert. Sie haben zuerst gesagt, es ist antisemitisch und dann haben Sie gesagt, am Rande oder vielleicht drüber. Weil das ist natürlich ein sehr starkes Argument, das man, finde ich, sehr präzise anwenden sollte.
Das denke ich, tue ich.
Und es entwertet es nämlich auch, wenn es gerade sehr inflationär wird. Und wir haben es in der Debatte jetzt zuletzt sehr, sehr, sehr oft gehört, auch von ÖVP-Politikern, was mich ein bisschen wundert, weil ich finde eben, man sollte sehr, sehr vorsichtig mit diesem Wort umgehen. Und es ist nicht alles, was quasi das Vorgehen der israelischen Regierung kritisiert, ist nicht gleich antisemitisch. Und ich finde diese Unterscheidung wichtig und die wird sehr oft nicht so genau gemacht. Weil was passiert am Ende, wenn wir so argumentieren mit diesen starken Begriffen oder mit diesen starken Urteilen? Wir wollen ja alle klüger werden am Ende einer Debatte. Ja. Und das funktioniert nur, wenn wir sehr präzise und quasi sehr fein ziseliert argumentieren.
Und dann helfe ich Ihnen noch einmal meinem Argument zu folgen. Ich habe gesagt, wenn der einzige Unterschied ist, dass in diesem Krieg Juden eine Rolle spielen und wenn es ein betörendes Schweigen gibt bei Morden, bei Kriegsverbrechen in Syrien, in Irak, in Russland, gegen die Ukraine, im Sudan, wenn das diese Leute nicht auf die Straße bringt und das einzige Motiv, dass diese wohlstandsverwahrlosten Kinder haben, jetzt auf die Straße zu gehen, jetzt darin besteht, gegen Israel vorzugehen, dann ist die Komponente des Antisemitismus durchaus gerechtfertigt.
Aber ich glaube, es ist jetzt erstens
und
nicht
Kritik
das einzige
an der Regierung,
Motiv.
Kritik an der Regierung Israels wird getätigt, wird auch von Schallenberg getätigt. Es ist nicht so, dass jede Kritik an Israel gleich mit Antisemitismus abgestraft wird. Überhaupt nicht. Dort sitzen unsägliche Persönlichkeiten in der Regierung drin. Mit dem Schmodrich, mit dem Ben-Gvir sind das Leute, deswegen empfinde ich mich nicht als Antisemiten, wenn man das als solches benennt. Aber wenn man in der Komplexität dieser Situation so singulär agiert wie diese Demonstranten, dann ist der Vorwurf des Antisemitismus gerechtfertigt.
Erstens,
und es ist naiv, sich darüber hinweg zu
täuschen. Also zwei Punkte dazu. Erstens, es gab Demonstrationen auch gegen andere Terroranschläge und Invasionen.
In dieser Form? Von diesen Leuten? Damals klebten sie noch auf der Straße.
Genau, von den gleichen Leuten weiß ich nicht, aber halt von anderen Leuten. Das ist ja auch, ich meine, es gibt jetzt auch nicht die eine Gruppe, die immer gegen alle Kriege in der Welt protestiert. Und das Zweite ist, ich glaube, dass, also ich war jetzt nicht in dem Camp, ja. Ich glaube, dass da auch einige Leute sitzen, die einfach mit ein bisschen einem naiven Zugang dort sind, so nach dem Motto, wir wollen halt was für die Zivilbevölkerung in Gaza tun, was ja total in Ordnung ist und die vielleicht jetzt gar nicht den Aspekt mit drinnen haben in ihrem Protest, den Sie jetzt genannt haben. Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Motive, warum Menschen sich jetzt
engagieren. Aber nur einen Satz auch. Den Schlenker hätten Sie sich sparen können. Damals klebten Sie noch auf der Straße. Denn die Klimaproteste sind ganz was anderes als diese Proteste hier. Ja, natürlich, Sie können doch das nicht gleichsetzen.
Aber selbstverständlich haben wir das doch gesehen, dass der Herr Sonnenbaum, der nachher in einer Sendung hier auch auf Puls 24 ist, einer der Mitbegründer der letzten Generation
Das war der Mann, der gestern...
Und Greta Thunberg ist eine der Galionsfiguren dieser...
Ernstzunehmende Protestaktion.
Ich nehme die Protestaktion ernst, weil sie auch diese Komponente hat. Und Greta Thunberg rennt mit dem Palästinenserschal in der Gegend herum.
Das geht nicht.
Das müssen Sie für sich zur Kenntnis nehmen, dass es hier Elemente gibt in dieser Bewegung.
Sie ist keine Klimakleberin, wie Sie wissen. Sie hat sich davon auch nicht
angeschlossen. Ja.
Also das
aber ich verstehe schon, dass die Linke sich mit einem Phänomen sehr schwer tut.
Herr Kapp, die Linke, bitte. Das ist jetzt eine totale Pauschalierung. Wer ist die Linke?
Darf ich das Argument zu Ende führen? Die Linke tut sich mit einem Phänomen sehr schwer, dass wir Antisemitismus heute nicht nur von rechts,
wer
wie man es gewohnt
Linke?
Hat.
Die Linke ist wahrscheinlich, hat eine Bandbreite von, also so groß. Ja? Ja. Die Linke an sich
gut, gibt es nicht. Wir müssen hier differenzieren. Es stimmt aber schon, dass jetzt in Mauthausen zum Beispiel auch linke Demonstranten dann irgendwie auch sogar ins Mauthausen-Buch geschrieben haben, Free Palestine und so weiter. Das sind dann schon noch linke Gruppen. Ja. Die Linke ist, glaube ich, sehr pauschal. Dennoch,
Frau Todt,
das stimmt dann natürlich schon, dass das ein bisschen schmerzhaft ist für die Linke, die auch einsehen muss, dass es natürlich auch in ihren Reihen Antisemiten
das
gibt.
Ich glaube, aber nicht pauschal, das ist schon wichtig zu differenzieren. Ich wollte nur sagen, dass die Linke sich schwer tut.
Aber als gelernte Österreicherin muss man und als Historikerin muss man natürlich sagen, wo gibt es in Österreich keinen Antisemitismus? Also in allen Bewegungen ist
das historisch. Das macht sie aber nicht besser. Natürlich. Aber darf ich, Herr Walser, weil ich möchte einsteigen, das hat mir sehr gefallen, was Frau Todt gesagt hat, dass wir hier differenzieren müssen. Tom Segev, der großartige israelische Historiker, sagt heute, gerade in Wien, und er sagt heute im Ö1 Mittagsjournal, man darf auf keinen Fall, wie vielleicht Netanyahu das tut, und sagt, das ist immer nur die Kritik, weil wir Juden sind. Ja, also diese Watschen darf man nicht geben, aber, sagt Tom Segev, es ist berechtigt, die israelische Politik zu kritisieren, aber dann in dumpfe Antisemitismen abzugleiten, wie die Protestierenden tun, das gehe zu weit.
Genau, so ist es.
Und aber das tun die.
Tom Segev ist immer eine Wohltat, muss ich dazu sagen, seine Äußerungen, wie ich auch dem Herrn Knapp sagen muss. In Israel ist ein großer Teil der Bevölkerung, wahrscheinlich mal mindestens die Hälfte, gegen diese Politik von Netanyahu. Die Demonstrationen zeigen es und das hat es ja im Vorfeld schon gegeben. Natürlich, und ich möchte mich doch nicht mit diesen 30 Demonstranten auseinandersetzen. Das ist eine Minderheit, die offensichtlich, wenn sie sogar dort waren und die Leute interviewt haben und die sich nicht distanzieren von diesem grässlichen Attentat vom Oktober, dann ist es ganz klar eine Minderheit, die so nicht ernst zu nehmen ist. Dennoch ist der Protest gerechtfertigt, weil man darf nicht Protest...
Akademische Frage, würden Sie dasselbe Argument führen, wenn wir dort 30 Identitäre sitzen hätten?
Natürlich, die Identitären demonstrieren, sie sind also auf der Straße.
Das wäre ein legitimer Protest mit denselben Sprüchen.
Es wird nicht verboten. Okay. Ja. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, das müssen wir aushalten. Ich bin auch gegen Einreiseverbote von Söldner in Deutschland, das halte ich für kontraproduktiv. Man muss sich auseinandersetzen mit den Inhalten und darüber diskutieren und dann wird sich ja zeigen, wer die stärkeren Argumente haben. Die 30 haben das offensichtlich nicht.
Frau Todt, wie wir richtig gesagt haben, also die Linke pauschal gibt es vermutlich genauso wenig wie die Rechte. Aber die Universität, der Bildungsminister, aber eben auch die Hochschülerinnenschaft, denen allen ist das deutlich zu viel. Die Hochschülerinnenschaft sagt hier ganz konkret heute am 6. Mai, das hat ja dann gestern schon begonnen, protestierten anti-israelische DemonstrantInnen in Form eines Encampments am Campus der Universität Wien, dass Flyer verteilt werden, auf denen zur Global Student Intifada, sprich zur Ermordung von Jüdinnen und Israelis aufgerufen wird, ist untragbar. Echte Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung darf nicht antisemitisch sein. So. Bockzeiger zeigt zusammen und fährt zusammen, heißt das übersetzt, oder?
Naja, das heißt, übersetzt werden dort solche Flyers verteilt werden oder wenn einfach strafrechtlich relevante Dinge passieren oder Dinge, die nach dem NS-Verbotsgesetz in Österreich nicht erlaubt sind, dann wird das wohl geräumt werden, ja.
Okay.
Aber muss man mal beobachten.
Die Polizei sagt, sie schaut sich das an. Sie hat aktuell keine Handhabe zur Räumung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin jetzt kein Jurist, aber das ist auf dem Gelände der Universität Wien. Und die Universität Wien könnte von ihrem Hausrecht ohne Begründung Gebrauch machen. Sagen, das wollen wir hier nicht. Bitte. Und das tut die Universität Wien nicht. Sie sagt zwar, sie gibt dem Antisemitismus, will dem Antisemitismus keinen Platz geben, aber der Platz ist eingenommen. Der Platz ist eingenommen. Wir sehen es ja auf den Bildern.
Apropos Bilder.
Wobei gerade die Unis, wir sehen das ja auch in den USA, haben natürlich eine besondere Verantwortung, wenn es darum geht, die Meinungsfreiheit, den Diskurs hochzuhalten. Jetzt bin ich auch eher der Meinung, dass dieses Camp nicht unbedingt in diese Richtung sehr viel bringen wird. Aber dass man als Uni das sich einmal anschaut und vielleicht beobachtet und dann Schritte setzt, finde ich jetzt auch in Ordnung. Also Sie müssen jetzt nicht gleich alles räumen. Das ist gerade aus Sicht einer Institution wie die Uni quasi intellektuell als ein wichtiges Areal. Ich würde das nicht
als intellektuellen Beitrag zu irgendeinem Diskurs
sehen. Ich sehe es jetzt momentan auch nicht so, aber wenn nicht junge Menschen schlagen halt manchmal auch ein bisschen aus und dann lässt man sie halt mal ein paar Tage
bemerkenswert, wie apologetisch.
Wenn das Wetter schlechter wird, halten sie eh nicht lange durch.
Ich finde es interessant, wie apologetisch sie sind, weil ich bin nach wie vor der Überzeugung,
Sie wissen, was Apologie bedeutet.
Entschuldigend. Ja?
Und verwenden das.
Nein, ich bin eher Verständnis. Aber ein gewisses Verständnis für die Torheiten der Jugend ist mir noch nicht ganz
gut,
fremd,
aber, obwohl ich auch aber schon älter schauen geworden wir, bin. Schauen wir, weil wir über Bilder gesprochen haben, schauen wir kurz nach Amsterdam. Auch dort hatte die dortige Universität gedacht, na gut, ich schaue mir das Ding jetzt mal an. Dann kam es dort tatsächlich zu einem Räumungsbefehl. Da haben dann einige der Protestierenden in dem Camp dann dort gesagt, nein, wir bleiben dennoch da. Die Universität ist der Campus in der Nacht auf heute geräumt worden. Da hat es dann einige Ausschreitungen gegeben. Unterm Strich sind 125 Protestierende dann festgenommen worden. Aus Amsterdam erreichen uns heute aber auch diese Aufnahmen, die jetzt nicht von der Universität zeigen, aber die zeigen, wie aufgeheizt die Stimme offenbar in Amsterdam ist. Schauen wir mal da rein, das kommentiere ich mal lieber nicht. So, und das eine könnte ja dem anderen, also diese Demonstrationen dann der Gewalt ein bisschen das Feld bereiten. Ist das so oder ist das eine unzulässige Annahme?
Noch einmal, der Herr Dr. Walser ist der Ansicht, dass meine Mutmaßungen unbegründet sind. Es gibt allerdings aus den USA schon Untersuchungen, die darauf sehr stark hindeuten, dass Katar und der Iran hier massiv finanziert haben, diese Studentengruppen, und das mit aufgebaut haben. Ich habe aus eigener Anschauung wahrgenommen und nachvollziehen können, dass die Palästina-Solidarität in Österreich sehr stark über Duisburg koordiniert wird. Dafür gibt es eindeutige Hinweise. Und weil ich immer gehört habe und wir immer gehört haben, während den Anfängen, na, wo sind denn dann die Anfänge? Müssen erst Juden geschlagen werden mit Holzstangen, damit man die Anfänge erkennt? Oder ist das, was auf dem Campus an der Uni Wien passiert bereits der erste Fuß in der Tür.
Aber
die
fragen
Frage
wir
richtet
hier,
sich an Sie. Frau Todt, wann sind die Anfänge?
Es gibt jüdische Menschen in Österreich, die eben genau das sagen. Die sagen, nie mehr wieder. Das ist jetzt. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, jeder, der mit Jüdinnen und Juden viel zu tun hat, muss das so sehen, weil das sind natürlich die Urängste, die man hat, wenn man jüdisch ist. Und das ist auch etwas, was ich ganz oft gehört habe. Und das verstehe ich auch total. Ob jetzt dieses Camp die Anfänge sind, ob da jetzt ein Jude geschlagen wurde oder ein Journalist, das kann man...
Also Gewalt haben wir, ganz wichtig, das wissen
massive,
wir nicht.
Wir haben massive Gewalt gesehen, das ist natürlich völlig abzulehnen. Mhm. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Uni Wien auch diese Bilder gesehen hat und sich gedacht hat, Deeskalation, vielleicht ein bisschen zuwarten, hoffen darauf, dass sich das wieder auflöst oder ins Leere hineinläuft, so wie ich vorher schon gesagt habe, wenn es weiter regnet und kalt bleibt, ist vielleicht der bessere Weg, als so zu eskalieren, wie es in Amsterdam passiert ist. Aber solche Bilder will natürlich niemand sehen, ist völlig klar.
Nicht, dass die Polizei eskaliert hat, es muss klar sein, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Genau. Das ist absolut klar. Und der Erste, der Gewalt anwendet, hat die Konsequenzen des Staates zu ertragen. Mhm. Der Staat hat einzugreifen, das ist selbstverständlich. Und man kann aber nicht die Besetzung eines Geländes mit Gewalt gleichsetzen. Und ich erinnere daran, dass es auch aus der jüdischen Community hierzulande sehr wohl auch Kritik gibt an Netanyahu. Dieser Attentäter gestern mit dem roten...
Mit dieser Blutfarbe, mit meinen Blutfarbe, Sie, auf Karin Edtstadler, die Verfassungsministerin.
War ja beispielsweise bekennender Jude, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden
gemeint,
habe
nicht,
und gelesen habe.
Not in my name war ihm also, wichtig, also das passiert nicht in seinem also, Namen.
Herr Dr. Weiser, man braucht nicht jüdische Stimmen aus der jüdischen Gemeinde in Wien irgendwie zitieren. Der Netanyahu geht halb Israel auf die Nerven.
Ja.
Das ist eine lebendige Demokratie. Und ich würde sagen, er geht ihnen zu Recht auf die Nerven. Nur, das ist keine Demonstration gegen Netanyahu. Das ist nicht eine informierte Demonstration, die sich kritisch mit der Regierungspolitik auseinandersetzt, die sich kritisch mit Ben-Gvir und Smotrich auseinandersetzt, die diese Namen wahrscheinlich gar nicht einmal kennen. Das ist eine antisemitische Manifestation. Und wir haben letzte Woche am Institut für internationale Entwicklung einen Vortrag von Francesca Albanese gehabt. Wir haben gewarnt, das Rektorat der Universität Wien, dass das eine Scheibchentaktik ist, dieses Thema auf den Campus zu bringen. Politisierung, die Intifadisierung unserer Universitäten hier in Österreich voranzutreiben. Und man hat diesen Vortrag zugelassen, weil man gesagt hat, wir warten, wir schauen zu. Wie lange wollen Sie warten? Wann ist der Zeitpunkt da? Ich habe es von Ihnen klar gehört, und das finde ich eine Nachvollziehung, wenn der Erste Gewalt anwendet, dann hat das Gewaltmonopol des Staates zu antworten drauf. Aber eins muss ich auch sagen, weil die Frage immer auftaucht über wachsenden Antisemitismus in Österreich. Er wächst punktuell. Er war in Teilen der migrantischen Bevölkerung länger vorhanden, äußert sich heute offener. Er war in Teilen des linken Spektrums, um nicht zu pauschalieren, immer vorhanden und er äußert sich jetzt offener. Und das Gros der Bevölkerung...
Die FPÖ lassen Sie aus? Oder
die hässliche Fratze des rechten Antisemitismus kennen wir seit Jahren. Ich spreche diese beiden neuen Phänomene an, neu wahrnehmbaren Phänomene an. Aber meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Mitte der österreichischen Gesellschaft eine sehr klare, eine sehr anständige Position hat. Und das spüre ich auch. Und es gilt da klarzumachen, dass diese Ränder keinen Platz haben. Und es wäre der Uni Wien gut zu Gesicht gestanden, auch klarzumachen, dass diese Art der Demonstration bei Ihnen am Campus keinen Platz hat.
Frau Todt,
ich finde nicht, dass es eine antisemitische Manifestation ist, das Camp. Also genau. das ist einfach wirklich eine Pauschalisierung.
Ich habe es ganz präzise hergeleitet.
Und wie benennen wir es dann, wenn es wirklich eine antisemitische Manifestation
des,
gibt?
Das Existenzrecht des Staates Israel wird in Frage gestellt.
Moment, da gibt es aber wirklich auch...
Frau Todt?
Ja, aber was heißt denn wirklich eine antisemitische Manifestation? Das würde heißen, dass dort Leute sind, die sozusagen NS-Parolen...
Nein, Antisemitismus kommt nicht immer im braunen Hemd daher. Das ist ja die Erfahrung, die Teile der Linken jetzt machen müssen, dass es eben Antisemitismus auch vom anderen Ende des Spektrums gibt.
So, und da ist jetzt meine Frage, das möchte ich ihm gerne jetzt wissen hier in der Runde. Das NS-Verbotsgesetz gibt es aus sehr, sehr guten Gründen. Und hier kann man sehr, sehr schnell große Probleme mit dem Gesetz bekommen, aus sehr, sehr guten Gründen. Wenn ich jetzt mir aber ein Palästinensertuch umbinde und es theoretisch antisemitische Parolen rausbrülle, gibt es hier auch Gesetzeslage, die sagt, okay, das geht aber auch nicht? Oder fehlt das?
Wenn ich antisemitische Parolen herausbrülle, natürlich hat der Staat dann einzugreifen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die bestehende Gesetzeslage ermöglicht jedes Eingreifen des Staates dort, wo es ein Problem gibt. Mhm. Ich halte nichts davon, jetzt nach schärferen Gesetzen zu rufen, sondern ich bin dafür, dass man die bestehenden Gesetze konsequent anwendet.
Reicht das?
Ja. Das wäre, glaube ich, da bin ich bei Ihnen, Herr Dr. Weiser, das wäre ein erster wichtiger Schritt. Ich habe die Wahrnehmung, dass das Innenministerium hier recht konsequent vorgeht. Mhm. Die Justiz, die unabhängig ist, und da ist das jetzt von mir kein politisches Argument in Richtung Sadic, glaube ich, hat da noch einen Entwicklungsweg zu gehen, um wahrzunehmen, wie diese Gesetze tatsächlich auch wirksam exekutiert werden. Mhm. Das sollte man sich anschauen, ich halte nichts davon, dass in der Politik immer der Ruf nach einem neuen Gesetz und einer neuen Verschärfung kommt. Da dreht sich die Spirale nach oben, ohne dass es eine Wirkung hat. Das soll das, was jetzt da ist, einmal ordentlich und konsequent exekutiert werden. Und dann wird man sehen, ob es tatsächlich Nachjustierungsbedarf da oder dort gibt. Das Verbotsgesetz ist ja vor einigen Wochen schon verschärft worden.
Frau Todt, wir sind jetzt ja hier keine Juristinnen und Juristen, aber wenn ich dann jetzt hier, weil sie am Unicampus dann eine Intifada ausrufe, eine globale Studentenintifada, die letztlich einen Palästinenseraufstand fordert. Das bedeutet Gewalt. So, das wäre eigentlich schon aus meiner Sicht juristisch ausreichend, oder nicht?
Ich bin keine Juristin, ob das unter Verhetzung fällt, das müssen wirklich andere beurteilen. Aber ich bin mir ganz sicher, es wird sehr genau beobachtet und jeder Slogan und jede Tafel, die hochgehalten wird, wird geprüft, so wie es ja üblich ist bei Demonstrationen, die genau in jedwede Richtung gerade unterwegs sind.
Sehr gut. Okay, dann hoffen wir da auf den Rechtsstaat und schauen zu unserem nächsten Thema. Die Presse berichtet heute exklusiv, dass sich Österreich gemeinsam mit den anderen europäischen neutralen Ländern Malta, Irland und dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz, dass diese vier Länder sich dem Verteidigungsbündnis NATO weiter annähern möchten. Da wolle man mehr an NATO-Übungen teilnehmen. Man wolle auch einen privilegierten Zugang zu Informationen und zu Dokumenten. Und als wäre das nicht schon brisant genug, wird es noch brisanter. Dieses Papier, diese Bitte an die NATO, stammt aus dem letzten Dezember. Bis heute hat kaum jemand davon gewusst. SPÖ-Chef Andreas Babler, der meint heute umgehend, unter ihm als Kanzler, da werde es keinen NATO-Beitritt Österreichs geben. Und Babler meint dann weiter, ich fordere diese Regierung auf, hören Sie auf, die Bevölkerung zu täuschen. Legen Sie den NATO-Brief offen. Die schwarz-grüne Regierung setzt zum NATO-Beitritt über die Hintertür an. Ohne das Parlament oder die Bevölkerung zu informieren, will uns diese Regierung schrittweise in das NATO-Militärbündnis treiben. Ein unwürdiges Schauspiel. Herr Kapp, ist es das? Ist es ein unwürdiges Schauspiel? Man schreibt einen Brief an die NATO, keiner weiß davon?
Ja, der Herr Babler sucht ein Profil und sucht in der Neutralität eine Positionierung. Ehrlicherweise, wenn man verantwortlich Politik machen möchte für die Sicherheit dieses Landes, dann muss man sich verschiedene Optionen anschauen. Wir stellen fest, die Insel der Seligen, die sich aus dem ganzen Weltgeschehen zurückziehen kann, die gibt es so nicht mehr. Wir haben Russland mit einer sehr expansiven, offensiven, aggressiven Politik, die in der Ukraine Halt machen kann, nicht Halt machen muss. Wir haben Flüchtlingsbewegungen, wir haben auf vielen Ebenen Migration, wir haben auf vielen Ebenen mehr Unsicherheiten. Und dass sich da eine Regierung Gedanken macht, was sind unsere Optionen, um für Österreich in Zukunft Sicherheit zu sorgen, das halte ich für geradezu fahrlässig, wenn sie es nicht täten. Ja? Und ich hoffe auch, sollte die Hölle einfrieren und Babler Kanzler werden, dass er diesen Weitblick dann auch in der Realität hätte, zu sagen, wie schaut's denn aus, wie kümmere ich mich um die Sicherheit Österreichs, weil wir brauchen doch nicht glauben, dass, weil wir uns aus dem Weltgeschehen ausklinken wollen, das Weltgeschehen sich für uns nicht interessiert.
Frau Todt, Sie haben gelacht.
Ich glaube, man muss mal vorweg sagen, nichts von dem, was in diesem Brief steht, ist neu. Das passiert seit Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Es sind nur alle Politiker und deswegen würde ich jetzt also nicht nur den Babler hier nennen, sondern es ist die Reaktion von allen Politikern. Noch jede Regierung hat versucht, der Bevölkerung etwas anderes zu erzählen. Also wir sind auf der Hinterbühne, natürlich kooperieren wir mit der NATO immer schon. Das Militär ist da auch sehr gut darin.
Und Herr Babler weiß das nicht?
Wahlkampf.
Ja, natürlich. Okay.
Ja, völlig klar. Ja. NATO-Beitritt. Das ist
ja
NATO,
aber das ist ja der Krieg.
Das ist ja dann aber auch schwierig. Ich gehe zu Ihnen regelmäßig Tennis spielen, aber in den Club trete ich nicht ein.
Ja. Naja, aber also bitte. Das hat einen Preis. Ja. Dann löst du eine Gastkarte und die kostet dich mehr. Also,
Es ist auch sinnvoll, dass das passiert, aber da können wir vielleicht dann noch.
Die Diskussion sollte man sowieso ein bisschen offener führen. Wir sind Teil der EU. Wir haben ein Neutralitätsgesetz, das ist in meinen Augen einzuhalten. Und wenn man es nicht einhält, dann soll man da vorher breit darüber diskutieren. Aber wir brauchen eine europäische Strategie. Ja. Wir merken doch auch innerhalb der NATO momentan, dass die Europäer Anhängsel der USA sind, dass wir von europäischen Sicherheitsinteressen dann nicht unbedingt sprechen können, die da verteidigt werden. Und wir brauchen eine europäische Diskussion. Und in diesem Zusammenhang kann ich mir schon vorstellen, dass man auch über die Neutralität diskutiert. Aber nicht innerhalb der NATO, sondern innerhalb einer europäischen Verteidigungsstrategie.
Die es noch nicht gibt, muss man zu der Stelle auch sagen.
Leider nicht.
Ja, aber das hat jetzt Barbara Todt nicht gesagt. Aber ich sage das jetzt so ein bisschen. Ja, im Wahlkampf, nicht? Also das ein bisschen hinter den Türen schaut es ein bisschen anders aus, haben Sie gesagt, und nach außen hin, ja gut. Vielleicht ist das sogar eine Art verlogene Debatte rund um Neutralität, rund um unsere Verteidigung. Das wollen wir noch ein bisschen besprechen. Und wie das so wäre mit europäischem Verteidigungsbündnis, NATO, oder sind wir weiter neutral oder Augen zu und durch, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Barbara Todt, mit Daniel Kapp und mit Harald Walser. Und wir sprechen gerade drüber, dass irgendwie, Sie haben das so schön gesagt, also die Politik vorne auf der Bühne, NATO, das ist nichts. Aber hinter den Kulissen, wie wir es halt heute wissen, gibt es da ohnehin schon seit Jahren vielleicht eine Annäherung. Und das ist auch gut, sagt Daniel Kapp. Herr Walser, wenn es denn gut ist, warum sagt man uns das einfach nicht, weil es macht ja Sinn, man tauscht Informationen aus, man stimmt vielleicht Waffensysteme ab, ohne jetzt gleich NATO-Mitglied zu sein, das macht doch Sinn. Warum erklärt man uns das nicht offen und ehrlich?
Also Sie sagen, das macht Sinn. Ich würde sagen, bevor wir das machen, schauen wir, ob es Sinn macht.
Ah, okay,
So ganz so sicher bin ich mir nicht. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte eine europäische Strategie hier, wie das zum Beispiel lange Charles de Gaulle in Frankreich ja auch immer gefordert hat, und nicht eine Strategie, die immer stärker Handlanger ist dessen, was im amerikanischen Interesse ist. Denn wir sehen jetzt, wie gefährlich das ist, wenn Donald Trump, da friert die Hölle dann wirklich ein, noch einmal Präsident werden sollte und seine Ideen durchsetzen sollte, die sich allerdings immer wieder mal wandeln, Dann wird's dramatisch und dann werden wir sehen, wir haben keine europäische Strategie und die brauchen wir und da soll sich Österreich bemühen und da kann es sich als ein neutraler Staat auch bemühen. Ich halte diesen voreiligen NATO-Beitritt auch von Finnland und Schweden, das ist eine andere Situation, als sie Österreich hatte oder heute noch hat, für sehr, sehr voreilig, aber das müssen die Schweden und die Finnen mit sich ausmachen. Wir brauchen eine europäische Verteidigungskonzeption und die fehlt.
Ich bin ja nicht so der Meinung, dass das alles hinter den Kulissen stattgefunden hat. Es hat sich nur nicht wirklich jemand für interessiert. Mhm. Es kommt ja dann auf, wenn es irgendeinen Aufregersatz gibt oder irgendeine vermeintliche Aufdeckergeschichte. Aber EU-Partnerschaft für den Frieden, all diese Sicherheitskooperation.
Das ist in den 90er Jahren.
Das ist seit den 90er Jahren. Es gibt dazu Pressekonferenzen, es gibt dazu Presseaussendungen. Das hat nicht hinter verschlossenen Türen oder unter der Tuchin stattgefunden. Dass es kein Medienthema ist,
Ja, es ist nicht nur kein Medienthema, es ist schon auch kein politisches Thema, weil natürlich die Regierenden wissen, dass es niemand hören möchte.
Und das muss ich schon sagen, Herr Kassel, das muss ich schon sagen. Karl Nehammer, der Bundeskanzler, ja, da schlagt die Debatte. Das hat er, möchte darüber nicht diskutieren. Wir bleiben neutral, aber keine Sorge, nicht nur die ÖVP in der Kritik, auch SPÖ und FPÖ werben jetzt im EU-Wahlkampf danach mit
der SPÖ. Wurde auch nicht
bleiben wir alle neutral, diskutieren das nicht.
Ich verstehe schon den Nehammer, dass er das da schlagt, oder versucht zu da schlagen. Ob das hilft, weiß ich nicht, weil diese Debatte ja nie sinnvoll geführt wird. Ja? Also es wird ja dann immer um die Neutralität, gerade im Wahlkampf, gestritten. Wer ist der Verräter der Neutralität? Und am Ende kommt ja nichts dabei raus, wo man sagt, jetzt wissen wir, wo wir hinwollen. Mhm. Also wir haben die Neutralität gerettet.
Ja, aber wissen Sie, und das an Sie, Frau Todt, es hat die Presse dann beim Außenministerium eben nachgefragt. Und da gab es dann folgende Stellungnahme des Außenministeriums zu dieser NATO-Annäherung. Es weht ein rauerer geopolitischer Wind. Die Neutralität allein schafft keine Sicherheit. Allerdings ist ein Beitritt zur NATO selbstverständlich kein Thema.
Ja, das ist, finde ich, dem Herrn Schallenberg hoch anzurechnen, dass er jemand ist, der immer auch dazu sagt, dass die Neutralität alleine keine Sicherheit schafft. Das ist etwas, was auch jeder Experte in dem Bereich, Sicherheitsexperte, Militärexperte sagt. Das ist aber trotzdem ein Faktum, das leider sehr selten so offen ausgesprochen wird. Und ich finde, es wäre viel besser, wenn wir da mit mehr Ehrlichkeit über das Thema diskutieren.
Dann würde ich gerne fragen, also bei allem Respekt, Sie haben es heute mitbekommen, Wladimir Putin ist zum 5. Mal heute quasi angelobt worden, wird jetzt noch weitere 6 Jahre im Amt bleiben, hat heute mal gleich von einem Sieg gesprochen. Keiner weiß, was er damit meint. Aber jetzt von einem Sieg gesprochen, er droht dem Westen weiterhin. Sie haben es mitbekommen, womöglich Atomübungen entlang der ukrainischen Grenze und so weiter und so fort. Herr Walser meint, eine europäische Lösung wäre das Richtige. Jetzt frage ich mich angesichts dieser möglichen Bedrohung mit Russland, was brächte denn jetzt und hier Sicherheit? Augen zu und durch?
Das ist eine große Frage, wo wahrscheinlich es viel berufenere gibt zu antworten als wir drei hier am Tisch. Das ist eine eigene
Profession. Nehme ich mich mit ein.
Sicherheitsexperten. Ja. Aber dass Europa sozusagen eine eigene Verteidigungsunion, eine eigene Verteidigungsidee unabhängig oder in Kooperation von der NATO, aber nicht so abhängig von der NATO wie jetzt entwickelt, ist glaube ich das Gebot der Stunde. Erste Ansätze gibt es ja, vor allem wenn man nach Frankreich schaut. Aber am Ende sind wir in diesen großen geopolitischen Auseinandersetzungen, ist Europa ein kleiner Hinterhof.
Es gibt auch, es gibt auch Offiziere des österreichischen Bundesheeres, die tatsächlich sagen, in der Europäischen Union haben wir die Gurkenkrümmung geregelt, aber es gibt tatsächlich keinen gemeinsamen Verteidigungsplan außerhalb der NATO.
Ja. Das ist richtig, weil die Europäische Union ursprünglich eine Wirtschaftsgemeinschaft ist
und ein
Friedensprojekt und nicht eine Verteidigungsunion ist. Für Österreich, ich will es versuchen zu simplifizieren, ist es relativ einfach. Es gibt das Modell der Schweiz, die sagt, sie sind eine sehr wehrhafte Demokratie. Sie, Herr Dr. Walser, sind näher dran, aber da ist wirklich jeder, der Wehrdienst macht, dieses Land ist eigentlich recht gut militarisiert. Und die können sicherlich auch nicht gegen Russland bestehen, aber sie sagen, ihre Botschaft ist, wenn du es dir mit uns anlegst, wird es für dich anstrengend. Ja? Das kostet dich was. Österreich schlingert so durch. Ja? Wir sind eingepuffert durch NATO-Staaten ringsherum und im Westen die Schweiz. Wir könnten sagen, wir fahren weiter Trittbrett, bis der Russe durch Ungarn durch ist, dauert es eine Weile. Und wenn, dann wird man eh sehen, was dabei rauskommt. Also dieser österreichische Weg wäre kein sehr solidarischer und hätte dann wahrscheinlich auch politisch einen Preis bei den Nachbarn. Und das muss man halt abwägen, diskutieren und schauen, wie man am besten österreichische, europäische Interessen und in weiterer Folge auch transatlantische Interessen harmonisieren kann.
Was wäre Ihr persönlicher Vorschlag? Wehrhaft, so wie die Schweiz.
Quasi, wenn
oder
ich König für einen Tag
wäre.
Wenn ich König für einen Tag wäre. Ich denke, dass eine verstärkte Kooperation, so wie Schallenberg gesagt, sinnvoll wäre.
Dass das schon so passt. Okay. Gut. Ja? Einverstanden?
Es gäbe noch einige, aber.
Ja, wie Sie wollen. Ich will Sie da jetzt nicht sagen.
Ich glaube, es ist gerade eine ganz andere Generation.
Ich würde nur ein bisschen davor warnen, von einer unmittelbaren Bedrohung durch Russland auszugehen. Das ist derzeit eine Hysterie in der Diskussion.
Sie waren noch nicht oft im Baltikum und in Polen, oder?
Ja, dort ist vielleicht...
Die Europäische Union.
Ja, ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Und ich war dort. Doch, ich war in Estland, in Lettland. Ich war auch in Litauen. Und ich kenne die Stimmungslage. Und ich verstehe sie auch aufgrund der Geschichte dieser Länder. Nur, dass Russland ein NATO-Mitglied angreift, das halte ich jetzt nach den Erfahrungen, die Russland jetzt in der Ukraine macht, und die sind ja nicht gerade unbedingt top, für nicht sehr wahrscheinlich. Und vor allem, es gibt ja bislang auch keine Gebietsansprüche. Also ein bisschen herunter vom Gas und die Dinge ein bisschen realistischer.
Ja, aber ich würde bei Putin nichts ausschließen. Was ich vielleicht noch einbringen wollte, ich glaube, es wächst auch eine ganz neue Generation heran. Ich sehe das bei meinen Söhnen. Mein älterer ist morgen wieder 15. Und für den ist das Thema Landesverteidigung total präsent. Einfach aufgrund der Erfahrung, junge Menschen sind ja sehr global. Durch soziale Medien sieht er natürlich diese Kriegsereignisse. Er will sein Land verteidigen.
Okay.
Ja, also das ist ganz anders, als wir sozialisiert wurden. Also ich glaube, dass das, was jetzt passiert, prägt auch jüngere Menschen. Und ich glaube, dass es, der Herr Münkel hat das immer genannt, ein Soziologe, eine heroische Gesellschaft. Also ich glaube, wir gehen in eine Gesellschaft hinein, wo sozusagen stolz aufs Land, Landesverteidigung, auch kämpfen. Ich meine, auch wenn man das nicht so schätzt, wir tun uns schwer damit als quasi in den 70er Jahren Geborene. Aber ich glaube, da kommen ganz, ganz andere Generationen nach, für die das auch was mit Stolz und Selbstverteidigung zu tun hat.
Ich kann dem Herrn Dr. Weil in einem Punkt nicht folgen, nämlich der Frage, die russische Bedrohung steht nicht unmittelbar bevor. Sie ist eine reellere
geworden
als je zuvor. Und jetzt ist die Verteidigungsfähigkeit eines Landes ja nichts, was ich heute beschließe und morgen habe. Und daher halte ich es legitim und notwendig, sich jetzt mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Und darum auf europäischer Ebene drüber diskutieren.
Aber man muss einmal selber in Österreich anfangen, sich zu überlegen, was man will.
Das ist keine
Insofern
Frage.
Insofern halte ich dieses Papier für notwendig und richtig.
Es passiert aber gut, wirklich viel im Hintergrund. Ja. Es wurde mehr Budget fürs Militär programmiert, es wurden Waffensysteme eingekauft. Also es passiert ja einiges.
Und das europaweit.
Und natürlich in Absprache mit den NATO-Nachbarländern.
Und dann ist gut, wenn man da irgendwann mal mit am Tisch sitzt und zumindest mal ein bisschen was mitbekommt.
Der gleiche Schlüssel in Tschechien auch aufs österreichische
Auto passt. Das macht schon Sinn dann, ja.
Gut. Okay, dann schauen wir noch abschließend zu unserem dritten Thema. Der Wirtschaftskammerpräsident himself, Harald Maran, der hat sich wieder einmal zu Wort gemeldet und das bekannt auch schnippisch. Ich lasse jetzt aus, was er über Andreas Pablas 32-Stunden-Woche so gesagt hat. Aber Harald Maran sagt, wie auch die Industriellen Vereinigung neulich, wir müssen mehr arbeiten und zwar mehr und nicht weniger. Und wir müssen vor allem mehr Vollzeit arbeiten. Als Anreiz meint Harald Maran, solle es da pro Jahr einen Vollzeitbonus von 1.000 Euro geben. Herr Walser, vor Harald Maran hat das auch der Vordelberger.
Pro Jahr.
Pro Jahr.
Das ist gerade so ein Quatsch.
Hat auch... So, jetzt unterbrecht es mich. Ja. Der Vordelberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner hat es davor auch gefordert. 1.000 Euro Vollzeitbonus pro Jahr. Daniel Kapp schüttelt den Kopf noch immer. Aber ja, was halten Sie von dieser?
Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass das natürlich eine wahnwitzige Idee ist. Völlig verantwortungslos. Jetzt haben wir gerade gehört, was Wahlzuckerln kosten. Und jetzt kommt dieser Vorschlag. Und das von jener ÖVP ausgerechnet, die seit Jahrzehnten verhindert, dass insbesondere junge Frauen wirklich Vollzeit arbeiten können, weil man sich nicht engagiert hat in der Kinderbetreuung. Wir verfehlen die Barcelona-Ziele. Also das sagt, dass man zuerst mal 33% der unter Dreijährigen in Betreuung haben soll. Heute sind es 45. Dieselbe ÖVP sagt, im besonderen des Unterrichtsministers Bolaschek, das ist aberwitzig, das können wir nie machen, ist unmöglich. Und gleichzeitig will man jenen, die Vollzeit schaffen, arbeiten, einen Tausender geben. Also verwenden wir das Geld in den Ausbau sinnvoller Kinderbetreuungseinrichtungen. Verwenden wir das Geld dafür, dass Kinder in der Schule ein gesundes Mittagessen bekommen, damit sie dort auch bleiben und die Eltern wissen, dass ihre Kinder gut versorgt sind. Dann können eventuell mehr Frauen dran denken.
Aber Herr Kapp, das ist natürlich schon ein Argument. Ja. Jetzt nimmt die ÖVP Andreas Babler ins Visier, der halt weniger arbeiten möchte, hat aber selber womöglich...
Ich hätte nichts dagegen, wenn er weniger arbeitet.
Gut. immer nur eine Spitze pro Sendung gegen einen Politiker. So, nein, mit der Kinderbetreuung. Tatsächlich, viele Menschen, in allererster Linie Frauen, die können gar nicht Vollzeit arbeiten, weil der liebe Kindergarten entweder gar keine Nachmittagsbetreuung hat oder halt, keine Ahnung, in 9 Wochen zu hat oder um 4 schon zu hat. Das geht tatsächlich nicht. Und es wundert sich die ÖVP, dass viele Frauen nicht...
Wo ist das so? In Vorarlberg, glaube ich, oder?
Außerhalb Wien.
Es gibt in Österreich Gemeinden, wo die Kindergärten bis zu 12 Wochen zu haben. Von den sonstigen Schließtagen gar nicht zu reden, von den Öffnungszeiten gar nicht zu reden. Aber wir müssen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung haben. Ich habe mir das angeschaut in Schweden. Ich war mal in Schweden und extra zu diesem Thema.
Aber der Herr Kapp wollte auch schon was sagen. Ja, okay. Der kommt hier neben mir schon gefährlich.
Ja? Nein, wir können freilich diese gesellschaftspolitische Debatte führen. Ich sehe dieses Aspekt, diese Debatte wirtschaftspolitisch und bin mit dem Vorschlag auch nicht einverstanden. Ich habe ja erst geglaubt, das ist ein Tausender im Monat. Das würde unternehmerisch, zumindest rechnerisch, irgendwo ein Beitrag. 1000 Euro, aber auch das hielt ich für Unfug, weil ich meine, erstens ein Tausender im Jahr, wo kommt der an, wer spürt den Krieg, der ist die Idee, dass der Arbeitnehmer das bekommt. Oder der
Arbeitnehmer,
Schau, ich habe mir das in Vorbereitung der Sendung durchgerechnet, wenn ich also einen Mitarbeiter habe, der 1500 Euro netto verdient, das sind dann 3600 brutto, die er am Lohnzettel hat, abzüglich dann in der weiteren Folge seine Sozialabgaben und Steuer. Damit ich ihm diese 3.600 Euro zahlen kann, brutto, lege ich noch ein Tausender drauf an Dienstgeberbeiträgen. Das heißt, der kostet mich im Monat, damit er 2.500 netto haben kann, 4.600 Euro. Und jetzt war mein Gedanke, damit der ein Tausender mehr im Monat hat, damit ich auch ihn motivieren kann zur Arbeit, damit ich auch Leute holen kann. Ich habe ja das Phänomen, dass bei mir Leute ankommen, in der PR mag das ein Phänomen sein, die wollen nur Teilzeit arbeiten. Die wollen gar nicht diese volle Woche.
Branchen auch interessant.
Also ich habe nicht das Phänomen, dass ich lauter Frauen habe, die sagen, ich würde so gerne kommen, aber ich muss Kinder betreuen. Ich habe das Phänomen, die sagen, super, ich habe mir das Leben so eingerichtet, ich hätte gern Donnerstag und Freitag frei. Aber ich muss ihn doch irgendwo versuchen, neben Work-Life-Balance, als ein Angebot zu machen.
Ja,
und jetzt,
ja,
damit ich dieser Person 1.000 Euro netto mehr zahlen kann, also einen Gehaltssprung von 2.500 auf 3.500 ermöglichen kann, als Einreiz, zahle ich dann 7.300 Euro insgesamt.
Ich glaube auch, das ist nicht so.
Ich wollte nur den Punkt machen, dass anstatt wieder mit der Gießkanne herumzugehen, es den Arbeitgebern leichter gemacht werden sollte, solche Anreize selber zu geben. Weil so muss ich Geld verdienen, dass ich als Steuer zahle, mit denen dann der Staat meine Mitarbeiter entlohnt, dass sie mehr arbeiten.
Also von der einen Tasche in die andere.
Als Unternehmer machen.
Der Mutter
also
mit einem war noch nicht zu dem Thema. Kind überhaupt nicht. Sie müssen schauen, dass
sie
die Mutter mit dem zweijährigen Kind
auch wirklich arbeiten kann. Ich unterstütze sie als Arbeitgeber gerne, damit sie arbeiten kann. Zeigen Sie sie mir. Wir machen ein Bewerbungsgespräch und wenn sie qualifiziert und geeignet ist, finden wir als Unternehmen eine Lösung für sie. Mein Problem ist nicht...
Entschuldigung.
So, Frau Todt wollte auch was sagen. Ja,
also
bitte.
Die Debatte ist natürlich spannend, aber ich würde es gerne auch auf die politische Ebene heben. Ich meine, wozu leisten sich die Regierung 2 Wissenschaftsinstitute, Wirtschaftsforschungsinstitute, die en masse Studien produzieren, die alle zeigen, dass wenn man die Erwerbsquote erhöhen möchte, wenn man möchte, dass mehr Menschen Vollzeit arbeiten, muss man in die Struktur investieren. Man muss vor allem es Frauen ermöglichen, aufzustocken. Und die Antworten in all den Studien sind immer die gleichen. Wir brauchen bessere Strukturen, das muss irgendwie flexibler sein, das muss leistbar sein, Stichwort Betreuung. Also vieles, was hier jetzt schon diskutiert wurde. Und warum... Und ich kann es mir nur so erklären, dass wir am Beginn eines Wahlkampfes stehen. Warum kommt man dann mit dieser absurden Idee und will schon wieder irgendeinen Boni verteilen? Also ja, das ist politisch. Also ich finde, das ist fast schon postfaktisch. Und das kommt aber leider, ich schätze Herrn Mara sehr, aber das kommt dann sozusagen auch noch aus der Interessensvertretung und wird unterstützt von der Kanzlerpartei. Also das tut einfach wirklich weh, dass wir auf so einem Niveau eigentlich diskutieren müssen.
Das tut mir auch weh und als Unternehmer sage ich noch einmal, egal was in irgendwelchen Studien steht, in der Realität des Unternehmers sage ich, ich würde Lösungen finden für Mitarbeiterinnen, die Betreuungsthemen haben.
Aber
es
sind ja nicht
Kinder. Es gibt genug Unternehmen, aber man kann als Unternehmer dann zusätzliches Geld geben, man kann sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen.
Aber einen Punkt.
Kindergartenplätze
bereitstellen.
Als Unternehmer suchen wir Lösungen, wenn wir gute Leute kriegen würden. Ja, das ist nicht
so. Aber das ist, da wollte ich in diese Richtung gehen, Herr Walser. Wenn man die Medaille umdreht, dann es stimmt, dass im Grunde jede zweite Frau Teilzeit arbeitet. Sehr viele davon aufgrund von fehlenden Betreuungsmöglichkeiten. Ja? Aber interessanterweise arbeiten auch sehr, sehr viele Frauen Teilzeit, die keine Betreuungspflichten oder keine mehr haben. Und auch interessanter Fakt, knapp die Hälfte der Angestellten, Büroangestellten würde sofort kündigen, wenn die Homeoffice-Möglichkeit abgeschafft oder eingeschränkt wird. Also sehr motiviert klingt das bei manchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann auch wieder nicht.
Work-Life-Balance, oder?
Work-Life-Balance,
das ist doch nicht unmotiviert. Das also ist einfach, wenn es sich ausgeht, dann macht man es.
Ich finde auch, man sollte darüber nicht spotten und spötteln, wie ich das zumindest ein bisschen herausgehört habe. Sondern
schon.
Man sollte akzeptieren, dass Menschen individuelle Lebensentwürfe haben und die auch verwirklichen. Und sie sollten diese Lebensentwürfe sollten durchführen. Sein. Wir müssen schon mehr strukturell, Barbara Todt hat es angesprochen, wir müssen mehr strukturell denken, wo gibt es überhaupt die Möglichkeiten, dass ich Ihnen ein paar Frauen nenne, die bei Ihnen dann anfragen können, das wird das Problem nicht lösen. Aber warum haben denn Länder wie Finnland und Schweden die nur halb so viele Frauen in Teilzeit wie Österreich? Das ist eine klare Aussage. Es hängt zusammen mit den Strukturen. Dort ist das möglich, dort ist das auch gewünscht, dort wird das seit Jahrzehnten gefördert. Dort haben Kinder die Möglichkeit, in der Schule, in der elementarpädagogischen Einrichtung sie zu verweilen. Dort werden sie auch ein warmes Essen bekommen. Und so weiter. Diese Strukturen müssen wir schaffen.
Der Punkt ist gemacht. Wenn ich das zusammenfassen darf, da jetzt irgendwie 1.000 Euro da irgendwie da verschenken, bitte nicht, sondern eben da ein bisschen konkreter sein. Ich glaube, das haben wir alle drei auch gemeint.
Mein Zugang wäre zu sagen, dass wir etwas liberaler auch Arbeitgebern die Möglichkeit geben sollten, Dinge zu gestalten. Und Sie haben einen etatistischen Ansatz, das über die Strukturen zu lösen. Unterm Strich ist es für mich so, dass Lebensentwürfe dann privat bleiben sollen, wenn es auch um die Finanzierung geht.
Okay, also ich sehe, da wird es hier backstage noch weiter diskutiert werden. Wir sind leider am Ende der Sendung.
Okay.
Aber gut, ja. Also bitte, Sie sind dann eingeladen, da noch weiter zu diskutieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Barbara Todt, bei Harald Walser und bei Daniel Kapp. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen für Ihre Geduld und für Ihre Zeit. Morgen sind wir dann natürlich wieder für Sie da. Dann mit PR-Berater Rudi Fussi, mit Pressejournalistin Anna Wallner und mit Strafverteidiger, dem Schlachtroster Strafverteidiger, wie er selbst auch sagt, Manfred Einäther. Morgen 21 Uhr.